Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapfi. Die Themen: Tunesien nimmt abgewiesene Asylbewerber zurück. Die Schweiz und Tunesien einigen sich auf ein Abkommen. Die Gesundheitsreform vor dem Supreme Court. Unser Korrespondent in Washington erklärt, welche Fragen das oberste Gericht der USA meisten interessieren. Und die Vertrauensfrage für den Pro Helvetia-Direktor. Der Stiftungsrat urteilt darüber, ob Pius Knüsel noch der richtige Mann ist. Mehr zu diesen Themen nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Die Schweiz und Tunesien haben ein Abkommen über die Rückführung tunesischer Asylbewerber ausgehandelt. Darin werde auch die unfreiwillige Rückreise geregelt, teilte das Bundesamt für Migration mit. Als Gegenleistung hilft die Schweiz dem nordafrikanischen Land bei der Ausbildung junger Berufsleute. Das Abkommen muss noch vom Bundesrat genehmigt werden. Seit dem Volksaufstand in Tunesien haben 2.500 Tunesier in der Schweiz um Asyl gesucht. Die Schweiz hat in New York Vorschläge eingereicht mit dem Ziel, die Arbeit des UNO-Sicherheitsrats offener, transparenter und effizienter zu gestalten. Das teilt das Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA mit. Zusammen mit Costa Rica, Jordanien, Singapur und Liechtenstein fordert die Schweiz zudem, dass die Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien in gewissen Fällen auf ihr Vetorecht verzichten. Die UNO-Generalversammlung wird die Vorschläge in den nächsten Wochen beraten. Die bulgarische Regierung versucht, aus einem Vertrag mit Russland für den Bau eines Atomkraftwerks auszusteigen. Es geht um ein Atomkraftwerk, das die ehemalige Regierung vor 4 Jahren bei Russland bestellt hatte. Als offiziellen Grund für den Meinungsumschwung führt Bulgarien finanzielle Gründe an. Inoffiziell möchte sich das Land aber von der totalen Energieabhängigkeit von Russland befreien. Denn das Balkanland bezieht bereits Öl, Gas und Kohle aus Russland. In Spanien hat ein 24-stündiger Generalstreik begonnen. Die Gewerkschaften protestieren damit gegen die Arbeitsmarktreform der Regierung von Ministerpräsident Rajoy. Die Reform macht es für die Unternehmen einfacher, Mitarbeiter zu entlassen und die Abfindungssummen zu senken. Arbeitnehmer aller Branchen sind aufgefordert zu streiken. Mit dem Verkehrsministerium einigten sich die Gewerkschaften auf bestimmte Mindestdienste im Flug- und öffentlichen Verkehr. Zum Abschluss seines Besuches in Kuba hat Papst Benedikt XVI. Die Regierung indirekt aufgefordert, alle Bürgerinnen und Bürger an der Erneuerung der Gesellschaft zu beteiligen. Und er kritisierte erneut das Embargo der USA gegen den Inselstaat. Nach einer Messe hatte der Papst den vormaligen Staats- und Parteichef Fidel Castro getroffen. Dieser hatte um die Begegnung gebeten. In den Viertelfinal-Hinspielen der Fußball-Champions League haben sich Barcelona und Milan unentschieden 0:0 getrennt. Olympique Marseille verlor gegen Bayern München 0:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.126 Punkten, das ist ein Minus von 0,5%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.117 Punkten, ein Minus von 0,6%. Der Dollar wird zu 90 Rappen 47 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20, 56 bzw. zu einem Dollar 33, 27. Das Wetter? Heute scheint oft die Sonne, im Osten hat es einige Wolkenfelder. Die Temperatur im Norden um 19, im Süden mit Nordföhn bis 25 Grad.
Die Schweiz hat ein Rückübernahmeabkommen mit Tunesien geschlossen. Während der Revolution in Tunesien hatte die Zahl der Asylbewerber stark zugenommen. Es kam bei uns vermehrt zu Klagen aus der Bevölkerung. Doch die Schweizer Behörden konnten darauf nicht reagieren, weil Tunesien nach dem Umsturz andere Prioritäten setzte, als Landsleute zurückzunehmen. Raphael Vonmatt.
Sie haben einen schlechten Ruf, die tunesischen Asylbewerber. Viele seien laut, fordernd, manche auch kriminell. Ihre Zahl nahm im letzten Jahr, seit der Revolution in Tunesien, stark zu. So stellten 2011 gut 2.500 Tunesier in der Schweiz ein Asylgesuch und bildeten damit die zweitgrößte Gruppe unter den Asylbewerbern. Wegen der politischen Wirren war es praktisch unmöglich, abgewiesene Asylbewerber nach Tunesien zurückzuführen. Umso intensiver bemühte sich der Bund um eine Lösung. Dieser scheint nun gefunden. Dank der neuen Abkommen soll es künftig möglich sein, Tunesier in ihre Heimat zurückzuführen. Geregelt werden auch die Förderung der freiwilligen Rückkehr und die Modalitäten der unfreiwilligen Rückreise. Als Gegenleistung bietet die Schweiz Tunesien eine Zusammenarbeit bei der Ausbildung von jungen Berufsleuten an. Das heißt, eine gewisse Zahl junger Tunesier kann künftig für ihre Ausbildung in die Schweiz kommen. Mit diesen beiden Abkommen setzt die Schweiz jetzt die neue Strategie um, dass Migrationspolitik und Entwicklungszusammenarbeit verknüpft werden, so wie dies Justizministerin Simonetta Sommaruga und Außenminister Didier Burkhalter angekündigt hatten. Die Abkommen mit Tunesien müssen noch vom Bundesrat genehmigt und unterzeichnet werden. Doch die Hoffnung besteht, dass dann die Klagen über Tunesier in der Schweiz leiser werden.
Ist die Gesundheitsreform von Barack Obama verfassungswidrig oder nicht? Die Republikaner und 26 US-Bundesstaaten wollen diese Frage vom obersten Gericht des Landes klären lassen. Seit 3 Tagen beschäftigt sich der Supreme Court damit und hat den Klägern eine Menge Fragen gestellt, zum Teil auch sehr bissige. Eine Frage lautete: Wenn der Staat den Bürgern eine Versicherung aufzwingen kann, soll er sie dann auch zum Kaufen von Brokkoli anhalten können? Die seien ja auch gesund. Entschieden ist in dieser Sache noch nichts. Beat Soltermann, unser Korrespondent in Washington, war bei den Verhandlungen dabei. Ich wollte von ihm wissen, welche Frage das Gericht am meisten interessiert habe.
Klar die Frage, ob die neue Krankenkassenpflicht mit der amerikanischen Verfassung im Einklang steht. Ab 2014 müssen alle Amerikanerinnen und Amerikaner nämlich eine Krankenkasse haben, und die Richter hat da vor allem interessiert, woher der Staat seine Berechtigung für diese Pflicht nehmen will. Die Richter wollen die Verfassung nicht zu weit interpretieren, denn sie wollen verhindern, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger zu allerlei Kaufverpflichtungen zwingen kann. Also nicht nur zum Kauf einer Krankenversicherung.
Wenn eine Mehrheit des Gerichts diese Versicherungspflicht für verfassungswidrig erklärt, kippt dann die ganze Reform oder könnten Teile davon doch noch in Kraft treten?
Beides ist theoretisch denkbar, und das ist eine weitere delikate Frage, mit der sich das oberste Gericht der USA auseinandersetzen muss. In der Anhörung wurde klar, dass es vor allem in einem Fall heikel werden könnte, nämlich dann, wenn das Obligatorium für ungültig erklärt würde, aber gleichzeitig die Pflicht im Gesetz bleiben würde, dass jeder, der will, eine Versicherung abschließen kann. Also das heißt, egal ob krank oder gesund. Und das hätte dann zur Folge, dass sich die Gesunden nicht versichern, nur die Kranken. Und das wiederum würde heißen, den Versicherungen liefen die Kosten aus dem Ruder.
Nun haben die Mitglieder des Gerichts eine Menge Fragen gestellt. Lässt sich daraus schließen, wie sie später entscheiden?
Das nicht, aber man hat bei einzelnen Richtern aufgrund ihrer Fragen einen guten Einblick in ihr Denken erhalten. Die meisten Richterinnen und Richter kann man zudem politisch einordnen, und deshalb standen die konservativeren Richter unter besonderer Beobachtung. Sie sind vermutlich gegen das Gesetz. Und da 5 der 9 Richter konservativ sind, muss mindestens einer von ihnen mit den 4 progressiveren Richtern stimmen, damit das Gesetz diese höchstrichterliche Hürde nehmen kann. Doch auch hier muss ich zugeben, habe ich keine klaren Signale ausmachen können. Klar scheint mir lediglich zu sein nach diesen 3 Tagen, dass das Gesetz es nicht einfach haben wird, den Verfassungstest zu bestehen.
Einmal angenommen, das höchste Gericht der USA erklärt die Reform ganz oder größtenteils für verfassungswidrig, was hätte das für einen Einfluss auf den Wahlkampf in diesem Jahr?
Einen sehr großen. Es wäre eine Riesenschlappe für Obama und die Demokraten, und das mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes. Es gibt zwar Beobachter, die sagen, eine Niederlage könnte Obama sogar helfen, weil sie die demokratische Basis mobilisieren würde. Aber ich denke, das ist schwierig, denn die Reform ist gemäß neuen Umfragen nicht nur bei Republikanern verhasst, sondern auch bei Unabhängigen und selbst bei einigen Demokraten nicht wirklich beliebt.
Informationen von USA-Korrespondent Beat Soltermann. Seit Jahren streiten die Schweiz und Deutschland über die Zahl der Anflüge auf den Flughafen Zürich und über den daraus resultierenden Fluglärm. Zwar einigten sich im Januar Verkehrsministerin Leuthard und ihr deutscher Amtskollege Ramsauer in Davos auf Verhandlungen, und am Dienstag traf man sich auch zu solchen Verhandlungen. Danach hieß es aber von Seiten der Schweiz, die Positionen seien noch sehr weit auseinander, und die deutsche Seite teilte mit, die Schweiz müsse sich bewegen. Was heißt das? Oliver Washington.
Doris Leuthardt gab sich am Rande des bundesrätlichen Ausflugs nach Schaffhausen diplomatisch zurückhaltend. Sie hielt fest, dass eine Einigung nach wie vor das Ziel sei und dass die Verhandlungen wenig überraschend schwierig seien, um dann an die Adresse Deutschlands doch noch beizufügen:
Deutschland muss sich bewegen. Aus meiner Sicht hat sich die Schweiz schon bewegt.
Nur Deutschland fordert genau umgekehrt weitere Konzessionen der Schweiz. Ist die Situation also bereits jetzt verfahren? Markus Hutter ist Zürcher FDP-Nationalrat und Präsident der Verkehrskommission. Er meint:
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre zweifle ich, ob hier noch sehr viel Bewegung möglich ist.
Trotzdem hat Markus Hutter konkrete Vorstellungen, was die Schweiz nun machen müsse.
Man muss ganz sicher von Schweizer Seite her mit allen Mitteln darauf drängen, um eben auch das Vorgehen der deutschen Seite zu kritisieren.
Eigentlich vereinbarten die Schweiz und Deutschland, die effektive Lärmbelastung als Grundlage für die Verhandlungen zu nehmen, um dann auszuhandeln, wie viele Flieger über Süddeutschland fliegen dürfen. Als ich aber gezeigt habe, dass Süddeutschland so wieder mehr Flieger übernehmen müsste, habe Deutschland von diesem Ansatz nichts mehr wissen wollen. Deshalb sagt Hutter:
Deutschland ist unglaubwürdig, weil auf Druck von Frau Bundeskanzlerin Merkel hat man diese Lärmmessungen vereinbart. Und jetzt ist es wieder Deutschland, welches davon abweicht. Also so kann man nicht verhandeln.
Deutschland macht es trotzdem und will die Flüge über süddeutschem Gebiet weiter reduzieren. Das könnte Deutschland auch einseitig verordnen und das weiß auch Markus Hutter. Gleichwohl meint er selbstbewusst, sollte Deutschland die eigenen Ziele kompromisslos durchsetzen wollen, könne man bei anderen Dossiers, bei welchen die Schweiz am längeren Hebel sei, die eigene Macht ja auch ausspielen. Beispielsweise bei den lärmigen Güterzügen entlang des Bodensees.
Wir müssen nicht eskalieren, aber wir müssen Deutschland klar machen, dass man so mit einem freundnachbarschaftlichen Staat nicht umgehen kann.
Nur der Präsident der Nationalrätlichen Verkehrskommission selber bezweifelt, dass beim Fluglärmstreit noch sehr viel Bewegung möglich ist, wie er sagt.
Ist Pius Knüsel noch der richtige Mann an der Spitze der Kulturstiftung Pro Helvetia? Mit dieser Frage befasst sich heute der Stiftungsrat von Pro Helvetia. Der Pro Helvetia-Direktor Knüsel hat mit seinem Buch «Der Kulturinfarkt» vor wenigen Wochen die Kulturszene in helle Aufregung versetzt. Er schlug darin vor, die Hälfte der einheimischen Kulturinstitutionen zu schließen. Wie denken Kulturpolitikerinnen und Politiker über diesen Fall? Karin Salm.
Ist Pius Knüsel noch der richtige Mann? Das sei eine schwierige Frage, sagt CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin. Sie ist Mitglied der Kulturkommission des Nationalrates.
Der Präsident der Pro Helvetia müsste sich das vor allem überlegen. Aber ich glaube, die Überlegungen sind dringend nötig.
Auch der CVP-Nationalrat Peter Bieri findet es richtig, dass der Stiftungsrat der Pro Helvetia klären muss, ob Pius Knüsel als Kulturförderer und Pro Helvetia-Direktor mit seiner Halbierungsthese so provozieren darf. Und er weist darauf hin, dass die heftige Kritik ausgerechnet von Kulturschaffenden kommt.
Wenn dann das so weit geht, dass selbst diejenigen Leute, mit denen sich diese Stiftung auseinanderzusetzen hat, dann provoziert wird, dass das Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, dann ist nicht ein Verweis, aber eine gewisse Korrektur angebracht.
Otto Ineichen, FDP-Nationalrat und Mitglied der Kulturkommission, sieht es ganz anders. Endlich wage ein Kulturförderer, die Förderung zu hinterfragen. Von einem Verweis hält er darum nichts. Auch SVP-Nationalrat Peter Keller begrüßt, dass Pius Knüsel als intimer Kenner der Kulturförderung solche Halbierungsvorschläge entwickelt. Und die SP-Ständerätin und Kulturpolitikerin Anita Fetz findet die Vertrauensfrage überflüssig.
Wir leben in einer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit und da darf auch ein Direktor der Pro Helvetia seine Gedanken öffentlich auch in einem Buch äußern.
Ist Pius Knüsel als Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia tragbar oder nicht? Der frisch gewählte Stiftungsrat hat heute sein erstes heikles Geschäft zu beraten.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Daniel Eisner. Mein Name Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.